Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das Bild ist ziemlich komplex, aber ich glaube, wir haben so etwas noch nie gesehen in der Geschichte der Cyberangriffe.
Das war die Meinung von Kostin Raiou vom russischen IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Und der bezieht sich dabei auf die Situation nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Die Ukraine, Belarus und Russland, die waren ja bislang schon seit Jahrzehnten eigentlich Brennpunkte weltweiter Cyberkriminalität, wo hocheffiziente Angriffssoftware entwickelt wurde. Und in diesen Ländern gab es auch ausgesprochen kompetente IT-Sicherheitsspezialisten. Wie hat denn der Krieg die Situation dort verändert, Peter Welchering?
Der russische Angriff auf die Ukraine, der hat eigentlich alles verändert in diesem Bereich. Viele russische IT-Spezialisten, Sicherheitsspezialisten, die haben ihrem Heimatland den Rücken gekehrt und die sind über die finnische Grenze weg. Viele Gruppen der organisierten digitalen Kriminalität, die profitieren jetzt von Regierungsaufträgen. Aber andererseits kriegen sie ihre Schadsoftware nicht mehr auf westeuropäische, amerikanische oder auch nur auf asiatische Rechner distribuiert und können ihr Erpressungsgeschäft eben auch nicht mehr im gewohnten Umfang betreiben. Also dieser Markt, der ist ziemlich eingebrochen. Die kriminellen IT-Konzerne, die müssen sich neu ausrichten. Sie müssen einen Teil ihrer Konzernstrukturen eben den Kriegsbedingungen anpassen. Und sie müssen sich neue Märkte schaffen. Mit anderen Worten, in der organisierten digitalen Kriminalität, da brodelt es momentan mächtig, zumal eben auch nordkoreanische, chinesische und amerikanische Gruppen versuchen, die Schwächen der bisherigen russischen, belarussischen und ukrainischen Player in diesem Bereich auszunutzen.
Wir haben uns diese unübersichtliche und ziemlich komplexe Situation einmal von Spezialistinnen und Spezialisten erklären lassen, die näher dran sind und dabei auch eine Menge darüber herausgefunden, wie kriminelle IT-Konzerne unter Kriegsbedingungen arbeiten.
Jamal Redden, jetzt auch bekannt als Operation Armageddon, ist eine derzeit sehr aktive, möglicherweise die aktivste Gruppe. Dann ist da noch UNC 1151. Die sind auch verantwortlich für die Operation Ghostwriter, die derzeit in der Ukraine aktiv ist. Und da sind verschiedene Gruppen von Cyberkriminellen, insbesondere Ransomware-Betreiber wie Conti, die ebenfalls aktiv sind. Und nicht zuletzt haben wir noch die Hacktivisten.
Sagt Kostin Raiou, Analyst beim russischen IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Hacktivisten, also Menschen, die aus politischer Überzeugung digitale Angriffe ausführen, gibt es sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Einige von ihnen kommen aus der typischen Untergrundszene, andere haben zuvor für die organisierte Kriminalität gearbeitet. Wieder andere waren bei ganz normalen IT-Unternehmen angestellt. Dem Deutschlandfunk haben Hacker, die jetzt für den IT-Freiwilligenverband des ukrainischen Verteidigungsministeriums digitale Angriffe auf russische IT-Infrastruktur ausführen, gechattet, dass sie zuvor für ein Sicherheitsunternehmen gearbeitet hätten. Und zwar für eine Firma, die sogenannte Penetrationstests vornimmt. Diese Pentesting-Firma war ein Tarnunternehmen der russischen kriminellen Gruppe Conti. Doch von dieser Verflechtung mit der organisierten Kriminalität wussten die damaligen Angestellten und jetzigen Hacktivisten gar nichts. Das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint Software Technologies hat die Konzernstrukturen von Conti genauer untersucht. Und deren Expertin Christine Schönig kann die Angaben der Hacker des Freiwilligenverbandes bestätigen.
Wir haben festgestellt, dass Conti auch über offizielle Firmen Geschäfte betreibt. Das wiederum bedeutet, man hat Drittunternehmen mit in die kommerzielle Struktur hineingenommen. Wir haben festgestellt, dass sich offizielle legale Software zum Thema Pentesting etc. gekauft wurde, die gegebenenfalls nicht allen Unternehmen zugänglich gemacht wird, weil ganz einfach eine gewisse Zertifizierung, eine gewisse Berechtigung für den Umgang mit dieser Software erforderlich ist. Und Conti hat das Vehikel genutzt und hat einen Drittanbieter mit oder ein Drittunternehmen hier mit vor den Karren gespannt.
Die Analysten von Checkpoint konnten 60.000 interne Dokumente der Conti-Gruppe auswerten und erhielten so einen guten Überblick über die Struktur und die Arbeitsweise des kriminellen IT-Konzerns.
Die Organisationsstruktur an sich ist so weit aufgebaut, dass man gesagt hat, man hat quasi einen Big Boss, der ist auch ganz klar und deutlich in diesen Chat-Protokollen mit dem Codenamen Stern identifiziert worden. Und dieser Big Boss hat die Fäden in der Hand. Der arbeitet aber auf der anderen Seite wieder mit unterschiedlichen Direktoren, die ihm wiederum ganz, ganz nahe gestellt sind und die mit ihm gemeinsam auch, ich denke, Entscheidungen umsetzen, wie wir das aus den Protokollen herausgelesen haben, und ihre Aufgaben haben.
Bei schlechter Arbeit gab es Lohnabzug oder Strafzahlungen. Durchschnittlich bis zu 2000 US-Dollar verdiente ein IT-Spezialist bei Conti in Russland im Monat. Eine durchaus attraktive Bezahlung. Die einzelnen Teams verfügten über interessante Budgets, die auch spannende forensische Arbeit ermöglichten. Und das Conti-Management hatte von der russischen Regierung rechtzeitig über den Schlag der Strafverfolgungsbehörden gegen die kriminellen Gruppe R-Evil im Januar erfahren. So konnte Conti Teile von R-Evils Erpressungsgeschäft nahtlos übernehmen. Aber nicht für lange, denn der russische Angriff auf die Ukraine veränderte alles.
Ja, schauen wir uns diese Änderung mal genauer an. Sie haben mit Sicherheitsanalysten und Hackern gesprochen. Wie schätzen die das denn ein, Peter?
Also das Westgeschäft der organisierten Kriminalität, der digitalen Kriminalität in der Ukraine, das ist vollständig zum Erliegen gekommen. Die Gruppe UNC 1151, also Ghostwriter, die sind noch in der Ukraine tätig und die arbeiten für den russischen Militärgeheimdienst GRU. Jamal Redden soll an digitalen Angriffen auf Luftabwehrstellungen der ukrainischen Armee und auf Datenbanken des Verteidigungsministeriums in Kiew am 24. Februar verantwortlich sein. So gesehen sind deren Auftragsbücher jetzt voll mit Staatsaufträgen. Conti soll verschiedene Angriffe mit der Viper-Software im Auftrag russischer Regierungsstellen ausgeführt haben. Das sieht zunächst wie so ein Ransomware-Angriff aus, das können die Conti-Leute ja gut, aber Viper löscht die Daten der angegriffenen Systeme komplett, statt sie nur zu verschlüsseln.
Heißt das denn jetzt, dass die russische organisierte digitale Kriminalität von Staatsaufträgen abhängig ist?
Also die führen zumindest im Augenblick sehr viele Staatsaufträge aus. UNC 1151 und Jamal Redden haben da eindeutig profitiert. Dukes, also APT-29 oder SOFACY, besser bekannt unter APT-28, ebenfalls. Ehemalige Conti-Mitarbeiter sagt mir wiederum, dass die Situation bei Conti ja gemischt aussieht. Da gibt es zwar auch einige Regierungsaufträge, die es vorher nicht gab, aber das Ransomware-Geschäft im Westen kann Conti ebenso nicht mehr im gewohnten Umfang ausüben. Und das haben auch mehrere Sicherheitsanalysten bestätigt.
Und hat das Konsequenzen?
Ja, durchaus. Auch einige Conti-Teams arbeiten jetzt eben enger mit russischen Regierungsstellen zusammen. Und das verändert sozusagen die vertikale Struktur des Konzerns. Stern, das ist ja der Codename des Conti-Vorstandsvorsitzenden, hat auch einige Line-Manager aus dem Ransomware-Bereich entlassen müssen, also mittlere Führungskräfte. Dieser Bereich schwächelt nämlich. Und das führt dann auch zu Kritik an Putin. Denn ohne das westliche Ransomware-Geschäft kann Conti auf Dauer eben nicht überleben. Auch wenn es jetzt erstmal gute Staatsaufträge gibt. Unter den jetzigen Sanktionen wird der Ransom-Bereich sehr schwierig. Und da gibt es durchaus den Anspruch an die russische Regierung, das zu ändern, die Situation wieder ein Stück weit zu entspannen.
Ist denn noch etwas von der R-Evil-Gruppe zu hören? Putin hatte die ja im Januar hochgenommen.
Ja, ausgeschaltet wurde da allerdings nur die russische R-Evil-Gruppe. In der Ukraine, in Belarus und in Kaliningrad, da gibt es immer noch R-Evil-Gruppen. Das sind auch noch zu ganz geringen Teilen Gruppen, die im westlichen Ransomware-Geschäft tätig sind. In der Ukraine sind einige R-Evil-Mitarbeiter dem IT-Freiwilligenverband beigetreten. Das ist ja dieser Verband des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Das ist jetzt auch nicht überraschend, nachdem die russische Regierung ja R-Evil im eigenen Land hochgenommen hat. Aber anders als Conti, die keine Auslandsbüros aufgebaut haben, gab es eben kleinere R-Evil-Teams auch in Westeuropa. Und nach allem, was man hört, wird diese Struktur gerade wieder aufgebaut. Inwieweit da westliche Geheimdienste drin hängen, um R-Evil dann gegen russische Nachrichtendienste zu positionieren, darüber gibt es sehr verschiedene Meinungen, aber keine Fakten. Sicherer dagegen scheint, dass Conti, nachdem das westliche Ransomware-Geschäft ziemlich eingebrochen ist, eben nach neuen Märkten sucht. Und dazu ist der Austausch mit Westeuropa wieder nötig. Die nehmen natürlich die jetzigen Staatsaufträge mit, wollen aber aus dieser Abhängigkeit eben auch wieder raus. Ob das dann allerdings gelingen wird, das ist eine spannende Frage.
Der Cyberkrieg gegen die Ukraine und wie sich das auf die organisierte Digitalkriminalität auswirkt, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.